Hallo liebe HörerInnen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krikoko, der Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Vanessa und heute hier bei mir ist Conny.
Hi!
Heute wollen wir uns mit dem Thema Verkehrswende beschäftigen. Alle von euch, die vielleicht schon unsere Textausgabe zu diesem Podcast gelesen haben, die kommt ja immer ein bisschen früher raus, die wissen schon, dass es diesmal eine ziemlich lange Ausgabe wurde. Die hatte nämlich 20 Seiten. Wir vom Podcast-Team haben uns jetzt dazu entschieden, den Podcast deshalb in mehrere Teile aufzuteilen, vermutlich in zwei Teile. Sonst haben wir so einen ewig langen Podcast, den sich dann eh keiner komplett anhört. Also heute Teil 1 von vermutlich 2. Jetzt also zum Thema Verkehrswende. Wir haben ja alle das Bedürfnis danach, unabhängig mobil zu sein. Dafür gibt es zahlreiche Hilfsmittel wie Fahrräder, Straßenbahnen, Busse und Autos, um uns von A nach B zu bringen. Und unser Lebensraum ist dabei eben längst nicht nur 5 Kilometer Radius um unseren Wohnort, wie das vielleicht früher der Fall war, sondern heutzutage legen wir im Durchschnitt, also wir, die Deutschen in dem Fall, 39 Kilometer pro Tag zurück. Und dabei entstehen ordentlich CO2-Äquivalente. Im Jahr 2018 zum Beispiel hat der Verkehrssektor in Deutschland 162 Millionen Tonnen von diesen CO2-Äquivalenten ausgestoßen. Das Klimaziel im Verkehrssektor beträgt 95 bis 98 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente fürs Jahr 2030. Und um das zu erreichen, müssen eben zusätzliche Klimaschutzinitiativen noch auf den Weg gebracht werden. Ja, und dafür brauchen wir also neue Mobilitätslösungen und Verkehrskonzepte. Und die sollen eben auch individuell, günstig, klimaneutral und schnell sein. Und das ist halt nicht so leicht, klar. Seit Jahren beschäftigen sich Politik, Technik und Wirtschaft mit diesem Thema der Verkehrswende. In dieser Ausgabe wollen wir den Begriff Verkehrswende etwas genauer unter die Lupe nehmen und gehen folgenden Fragen nach. Was ist eigentlich die Verkehrswende und wie hat sich Mobilität über die Jahrhunderte verändert? Beim nächsten Mal, also im nächsten Podcast, stellen wir uns dann die Frage, welche Lösungen zurzeit ausprobiert werden, um unser Bedürfnis nach Mobilität nachhaltiger zu gestalten.
Infoteil.
Gut, dann fangen wir doch mal an. Ich habe ja gerade den Begriff der Verkehrswende schon häufig verwendet und im Prinzip gesagt, dass es sich dabei um den Schrei von Politik und Wirtschaft handelt, neue Mobilitätslösungen und Verkehrskonzepte zu finden. Passt die Definition, beziehungsweise was hältst du denn von dieser Definition, Conny?
Ja, die Definition finde ich gut. Verkehrswende ist nur ein stummer Schrei nach Mobilitätslösungen und Verkehrskonzepten. Man könnte ergänzen oder genauer erklären, dass die Verkehrswende das Ziel hat, das Verkehrssystem in Deutschland in Bezug auf seine Nachhaltigkeit und soziale Verträglichkeit zu reformieren. Das Umweltbundesamt nennt Maßnahmen in den folgenden Kategorien als unabdingbar für ein Gelingen der Verkehrswende: die CO2-Bepreisung von Kraftstoffen, die vermehrte Nutzung von verbrauchsarmen Fahrzeugen, die Beseitigung von umweltschädlichen Subventionen, die Stärkung vom öffentlichen Nahverkehr, also von öffentlichen Verkehrsmitteln und schließlich der Ausbau von Fuß- und Fahrradverkehrsnetzen. Bei der Verkehrswende wird also allgemein von zwei einschneidenden Veränderungen gesprochen, die benötigt werden, um zum Erfolg für nachhaltigere Mobilität für alle zu führen. Und zwar ist es erstens die Mobilitätswende, also das ist eine kulturelle Verhaltensänderung in der Gesellschaft an sich. Und die Antriebswende, das ist eine technische Revolution.
Okay, du hast es gerade schon angesprochen, nämlich dass kulturelle Verhaltensänderungen gesellschaftlich eben absolut dazugehören und Verkehrswende nicht bedeutet, den bisherigen Autoverkehr komplett auf E-Antriebe umzustellen. Das wäre nämlich keine nachhaltige Verkehrswende. Es muss sich grundsätzlich das Verhalten ändern und nicht nur ein Austausch der Fahrzeuge stattfinden.
Genau, da muss man sich auch ein bisschen vor Greenwashing schützen, beziehungsweise offene Augen dafür haben. Wir gehen da auch beim nächsten Mal nochmal genauer drauf ein, wenn wir über Elektromobilität und E-Parkplätze etc. sprechen.
Gut, dann jetzt also erstmal zur Geschichte.
Yes, Geschichte. Jetzt wird es ein bisschen historisch. Ich versuche es aber einigermaßen kurzweilig zu machen und nicht nur irgendwie Jahreszahlen rauszuballern und so. Ihr findet eine kurze und prägnante Übersicht mit Jahreszahlen in der Schriftausgabe. Das könnt ihr euch immer nochmal angucken, falls euch das interessiert. Ganz verzichten können wir natürlich nicht drauf, aber ich mach's interessant. Wo, Vanessa, würdest du sagen, fangen wir beim Thema Verkehr an? Also Klar, wir fangen jetzt nicht bei der Steinzeit an und werden die Erfindung des Rades und alle möglichen Wagen und Kutschen und so weiter außen vor lassen. Aber genau, beim Verkehr, der für uns jetzt relevant und interessant ist, wo fangen wir da an?
Naja, ich könnte mir vorstellen, dass es so mit CO2-Ausstoß etc. dann eventuell bei der Industrialisierung auch losging.
Perfekt, genau. 1785 wurde die erste Dampfmaschine in einer Spinnerei eingesetzt. Andere Erfindungen folgten dann zunächst in verwandten Bereichen, später dann im Bereich der Steinkohle und der Eisenerzbergwerke. Im Zusammenspiel mit dem beschleunigten gesellschaftlichen Wandel, der damit einherging, sowie tiefgreifenden politischen Umbrüchen wird dann ein enormes Maß an Veränderung deutlich. Habt ihr wahrscheinlich alles in der Schule gehört, soziale Frage und so weiter. Jetzt gab es also mit der Dampfmaschine eben auch bald funktionsfähige, patentierte Kraftfahrzeuge für den Personentransport. Also die gab es schon im späten 18. Jahrhundert, das waren Dampfwagen. Man hat also versucht, die Wärmekraft einer Hochdruckdampfmaschine zum Antrieb eines Radfahrzeugs zu nutzen. Zuerst 1769 in Frankreich, 1784 in England und dann ein bisschen später 86 in den USA.
Jetzt kommen also doch die Jahreszahlen.
Ja, ganz ohne kommen wir wie gesagt nicht aus. Die ersten Kraftfahrzeuge für den Transport von Gütern und Menschen setzte der englische Grubeningenieur Richard Trevithick in Fahrt. Sein 1801 öffentlich vorgeführter Dampfwagen, der hieß Puffing Devil, erreichte eine Geschwindigkeit von gut 10 km/h. Nachdem er 1802 dann ein Patent für Dampfwagen mit Kurbelantrieb erhalten hatte, wandte er sich der Eisenbahn zu und konstruierte die grundlegende Form der Dampflokomotive, also wirklich ein krasser Erfinder, der Typ. Warum hat er sein Rezept wieder geändert? Naja, er hatte wenige interessierte InvestorInnen, die einfach sich für seinen Dampfwagen interessiert haben. Da gab es keine Abnehmer für. Seine erste Lok fuhr dann 1804 auf einer Hüttenwerksbahn in Wales.
Ja, okay. Krasser Typ und Lebenswerk. Wie sah es denn hier auf deutschem Boden aus? Da war doch die Eisenbahn extrem beliebt und wichtig, oder?
Ja, voll. Das Streckennetz wuchs zwischen 1840 und 1850 in 10 Jahren um mehr als das Zehnfache. Also zuvor waren es 462 Kilometer und dann waren es 5875 Kilometer. Und der Eisenbahnbau in Deutschland und der Eisenbahnbetrieb stimulierten sowohl auch den Kohlebergbau und die Eisen- und Stahlindustrie als auch den Maschinenbau.
Okay, und seitdem hat sich bei der Eisenbahn natürlich viel getan, aber ich denke, das können wir jetzt mal, ja, weglassen. Klar fahren Züge heute mit Strom und nicht mehr mit Dampfloks, aber ich würde gerne noch ein bisschen was über andere Verkehrsmittel erfahren. Bevor wir zu den Autos kommen, können wir vielleicht mal bei den Zügen bleiben und uns noch kurz mit den Straßenbahnen beschäftigen. Was haben die denn für eine Geschichte?
Die erste Straßenbahn der Welt, die fuhr 1832 in New York. Und zwar fuhr die zwischen Manhattan und Harlem und hatte den kreativen Namen New York and Harlem Railroad. Sie wurde zunächst von Pferden oder Maultieren gezogen und die war zuerst nicht nur für den Personennahverkehr da, sondern hat auch Waren und Lebensmittel und so weiter befördert. Auf europäischem Boden folgte dann bald diese innovative Entwicklung und 1855 fuhr die erste Straßenbahn durch Paris, später durch London und dann durch Berlin. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Straßenbahnen dann allmählich auf Dampfbetrieb umgestellt, also wurden nicht mehr von Pferden oder Maultieren gezogen. Und das geschah ebenfalls zunächst in New York. Was ich da bei dem Thema noch ganz interessant finde, ist, dass das ja auch die Zeit ist, in der so allmählich die Fotografie sich entwickelt. Und das ist alles ziemlich gut dokumentiert. Also man findet recht viele Bilder, wo man innerhalb relativ kurzer Zeitspannen, verhältnismäßig kurzer Zeitspannen, einfach sieht, wie zunächst die Straßenbahnen noch von Pferden und Maultieren gezogen werden, dann eben mit Dampfbetrieb fahren und dann die erneute Umstellung folgt, nämlich die erneute Antriebsart. Ab 1881 ungefähr fuhren die Straßenbahnen mit Elektrizität. Hauptsächlich war die Stromversorgung über die Schienen, später dann eben diese ganzen Oberleitungen. Übrigens, die erste Dampfstraßenbahn Europas konnte man 1877 in Kassel bewundern.
Und Straßenbahnen waren dann irgendwann zu aufwendig oder haben genervt oder den Verkehr zu sehr eingeschränkt. Und deswegen gab es dann quasi Eisenbahnen ohne Schienen, also Autos.
Ja, im Prinzip schon. Also diese Schienen schränken natürlich ein, aber trotzdem läuft das Ganze natürlich so ein bisschen parallel. Das Interesse der schienenunabhängigen Pioniere mit ihren Dampfwagen richtete sich zunächst auf die Konstruktion von Bussen. Diese Busse sollten das Postkutschenzeitalter beenden. Die Leute trieben die Erfindung und Optimierung von grundlegenden Autobestandteilen voran. Also zum Beispiel Wechsel- und Differentialgetriebe oder Lenk- und Federungssysteme und die Bremsen und auch die Materialien. Das wurde alles längst vorangetrieben, bevor von einem Auto mit Benzinmotor auch nur geträumt wurde. Das heißt, die Dampfwagen hatten das alles schon. Zahlen aus den USA belegen, dass dort um 1906 ein Drittel der Automobile mit Dampfantrieb fuhr, ein weiteres Drittel mit Verbrennungsmotor und das letzte Drittel tatsächlich bereits mit einem Elektromotor. Voll krass, 1906 schon, ne? Also zu dieser Zeit setzte sich aber dann der Verbrenner eben gegenüber den anderen Antriebsarten jedoch schnell durch, da sich in Bezug auf Leistung und Reichweite und Standfestigkeit der Motoren einfach besser entwickelte. Vergleichbare Elektrofahrzeuge dieser Zeit, wie etwa der Baker Electric, hatten zwar, ja, 50 Kilometer Reichweite, aber halt nur 1 PS Leistung. Interessant vielleicht auch unter Gender-Aspekten ist, dass diese Elektrik-Autos so quasi die Zielgruppe Frauen hatten und dass aber Männer sich viel mehr für Autos interessiert haben in dieser Zeit und Männer eben dieses martialische, dreckige, ölige, laute an Autos einfach geliebt haben und sich deswegen auch, also das auch dazu beitrug, dass dieses Verbrennerfahrzeug sich durchsetzte. Aber natürlich viel entscheidender in dieser Hinsicht ist, dass die Elektroautos halt wenig Leistung hatten. Also 1 PS, das ist natürlich wenig, ne?
Ja, das ist wenig, da hast du recht. Lass uns gleich nochmal auf die Autos zurückkommen. Wichtig sind mir eigentlich auch noch die Fahrräder. Was kannst du mir denn über die Geschichte des Fahrrads erzählen?
Ja, Fahrräder hatten auch nur wenig PS. Nee, also 1818 gab es zuerst mal dieses Laufrad von Karl von Drais. Der ist damit mit bis zu 15 Stundenkilometer durch Baden gerannt, sag ich mal. Leider war dieses Zweirad noch kein alltagstaugliches Produkt. Es war einfach zu teuer und es gab keine Fahrradwege. Also die Straßen waren holprig und ein Fahren auf den Gehwegen, auf den Fußwegen, war halt gefährlich für FußgängerInnen.
Und was ist mit diesen alten Hochrädern, die man von Bildern und so weiter kennt?
Ja, das war die nächste sensationelle Erfindung. Wurde in Frankreich erfunden. Das war nämlich das erste Pedalrad. Die Brüder Olivier stellten das auf der Weltausstellung 1867 vor und es trug den schwer aussprechbaren Titel Velocipede Bicycle. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ist ja auch egal, übersetzt bedeutet das etwa schnelle Füße. Von da an ging es steil in die Höhe. Die Erkenntnis lautet, je größer das Fahrrad ist, also je höher, umso größer ist die Entfernung, die mit einer Pedalumdrehung zurückgelegt werden kann. Logisch eigentlich, ne? Die Fahrräder wuchsen immer weiter in die Höhe und das Aufsteigen wurde immer schwieriger und immer gefährlicher auch. Das neue Gefährt war beeindruckend, aber die Unfallquote war ziemlich hoch. Die englische Fahrradindustrie trieb deswegen dann die Entwicklung eines Sicherheitsrads voran. Und ab 1878 wurde dann die Größe des Vorderrads wieder reduziert und der Schwerpunkt der RadfahrerInnen auf das hintere Rad wieder verlegt. Das Rad wurde dann im Vergleich zu den Hochrädern von der Gesellschaft als unsportlich angesehen, denn es gehört ja eine gewisse Geschicklichkeit auch dazu, auf so ein hohes Rad aufzusteigen und so, ja. Aber als die Überlegenheit des verbesserten Zweirads auch in Fahrradrennen bewiesen wurden die Menschen eben darauf aufmerksam und haben das dann auch angenommen. 1889 folgt dann eine neue Sensation, das Modell Ladies Rover mit tiefem Durchstieg. Da konnten erstmals dann auch Frauen an Fahrradfahren teilnehmen. Das Recht aufs Fahrradfahren mussten sich Frauen allerdings erst erkämpfen. Es gab diverse Vorurteile und Falschinformationen. Radfahren sei schlecht für die Gebärfähigkeit oder Radfahren mit langen Röcken sei unmöglich. Und Sportbekleidung für Frauen gab es damals quasi kaum. Aber die Frauen blieben hartnäckig und fuhren zunehmend mit dem Fahrrad und das Recht, ein Fahrrad zu nutzen, trug letztendlich vielleicht auch zur Emanzipation bei, beeinflusste die Mode, Kleidung wurde zweckmäßiger und freier und die erste Frau, die mit einem Fahrrad um die Welt fuhr, war 1895 Annie Londonderry. Angeblich war der Grund für diese Weltreise eine Wette, wonach eine Frau eine solche Reise niemals schaffen könnte.
Ah, interessant.
Wusstest du schon?
Ich weiß, dass auch der erste Mensch, der eine Autofahrt unternahm, also die über die Versuchs- und Probefahrten hinausging, auch eine Frau war, nämlich Bertha Benz. Die fuhr von Mannheim nach Pforzheim, um der Erfindung ihres Mannes zum Erfolg zu verhelfen.
Mhm, genau, das war 1888 im Dreikaiserjahr. Das erste Automobil mit Verbrennungsmotor und elektrischer Zündung, mit dem ihr Ehemann, also der Ingenieur Karl Benz, im Januar 1885 die Fachwelt überraschen wollte. Es wurde zuerst noch müde belächelt. Die Leute haben gesagt, er hat ein Dreirad ohne Pferde konstruiert. Und Benz hat das Fahrzeug beim Reichspatentamt angemeldet, aber die Erfindung floppte. Das wirtschaftliche Interesse war einfach zu gering. Autos galten in der Bevölkerung als zu laut, sie stanken und wurden als giftig empfunden. Also genau das Gegenteil von dem, was ich vorhin gesagt habe, was in der USA als martialisch und verherrlichungswürdig galt, wurde hier eben negativ abgetan. Nach dem Ersten Weltkrieg änderte sich diese Einstellung allmählich. Es wurden taugliche Asphaltstraßen und Autobahnen bereits zur Zeit der Weimarer Republik gebaut. Übrigens, dass die Autobahn eine Erfindung der Nationalsozialisten gewesen sei, das ist Nazi-Propaganda und hält sich aber bis heute als hartnäckiges Gerücht, hört man immer wieder mal. Dennoch war Deutschland bis in die späten 1920er Jahre kein Automobil, sondern eher eine Fahrrad- und Motorradnation.
Ja, interessant. Und ärgerlich, dass es nicht dabei geblieben ist, oder? Naja, wir sind also inzwischen im 20. Jahrhundert. Lass uns jetzt mal ein bisschen schneller vorangehen. Was gab es hinsichtlich Verkehr und Verkehrswende ab dann für innovative Veränderungen?
Ja, ich will auch nicht, dass es sich zieht. Okay, also bezüglich der Zweiräder hatte es seit der Jahrhundertwende enorme Fortschritte gegeben. Also es gab nicht mehr diese harten Vollgummireifen, sondern es gab Luftgummireifen und Vorderrad und Hinterrad wurden angepasst, das habe ich ja schon erzählt. Die Preise sanken, das Radfahren wurde viel bequemer für die breite Masse und wurde immer weiter verbreitet. Um die Jahrhundertwende saßen die weltweit größten Fahrradfabrikanten in Deutschland.
Und bei den Straßenbahnen?
Da war die Verbesserung der modernen Transportmittel wie U-Bahn und vor allen Dingen Automobil fatal. Denn die führte dazu, dass um 1920 rum immer mehr Straßenbahnlinien stillgelegt wurden. Man war außerdem der Meinung, die Straßenbahn behindere den Verkehrsfluss und störe das Stadtbild.
Und bei den Autos?
Ja, bei den Autos war es wild. Hier geht's Schlag auf Schlag. Ende 1938 gab es das sogenannte KdF-Auto der nationalsozialistischen Organisation Kraft durch Freude. Aus dem wurde später der VW Käfer. Ferdinand Porsche sollte dabei ein sparsames und für alle erschwingliches Auto produzieren. Im Zweiten Weltkrieg wurden dann fast nur noch Militärfahrzeuge produziert. Auch in der Zeit der Währungsreform und des Wirtschaftswunders wurden in der Bundesrepublik zunächst vor allen Dingen Motorräder gekauft. In den 1960er Jahren fangen die Deutschen wieder an, vom Reisen zu träumen und leisten sich individuelle Autos im großen Stil. In der DDR, parallel dazu, boomt der Trabi. Während also in der Bundesrepublik die Rede von freier Fahrt für freie Bürger war und nahezu flächendeckend Straßen gebaut werden, Autobahnen und Parkflächen gebaut werden, da hatte die DDR ein anderes Verkehrskonzept. Man hätte hier nicht so auf private Individualität und Mobilität Wert gelegt, sondern hat die Anstrengungen in erster Linie auf den ÖPNV gerichtet und das Schienennetz dort ausgebaut. 1988 hatte statistisch gesehen in der Bundesrepublik jeder zweite ein Auto, und in der DDR nur jeder fünfte. Jedoch im Vergleich mit anderen Ostblockstaaten war die DDR natürlich wieder beim Spitzenwert. Andere Ostblockstaaten erreichten diesen Wert bei weitem nicht.
In den 80ern kam es dann zur Diskussion um die Verkehrswende. Wir hatten am Anfang von diesem Podcast ja schon mal über die Definition gesprochen. Also die Verkehrswende bezeichnet einen sehr umfassenden sozialen, ökonomischen und ökologischen Wandel. Es sollten nicht mehr die Verkehrsmittel und ihre Infrastruktur selbst im Zentrum des Verkehrs stehen, sondern eben die Befriedigung der Mobilitätsbedürfnisse. Verkehr sollte ab jetzt vermieden, verlagert und verträglich organisiert werden.
Genau, seit dieser Zeit ging es dann los. Da beginnt das Teilen von Autos, die Förderung des Fahrradverkehrs und Innovationen für generell stadtverträglichere oder menschenverträglichere Logistik. Dennoch, Nachhaltigkeit in Bezug auf Autoverkehr war in der Gesellschaft nicht beliebt, nicht populär. Anfang der 90er verfügte ein hochindustrialisiertes Bundesland wie Nordrhein-Westfalen über mehr Pkw als der gesamte afrikanische Kontinent. Trotzdem erlebt seit dieser Zeit auch die Straßenbahn wieder ein Comeback. Die BürgerInnen begrüßen inzwischen den umweltfreundlicheren Transport, der zudem für die Städte erheblich billiger ist als U-Bahn-Betriebe. Heute gibt es etwa in 60 deutschen Städten Straßenbahnen in unterschiedlichsten Farben und Formen und Ausführungen. Neue Technologien liefern da natürlich noch ungeahntes, revolutionäres Potenzial für die Verkehrswende als solche. Wir haben hier eine Mischung aus Antriebstechnologien, Big Data, selbstfahrende Einheiten und die sollen eben das lange, unverrückbare Verkehrssystem aus den Angeln heben und die Verkehrswende endlich herbeiführen.
Ja, und damit würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Genug Geschichte für heute. Wir hoffen trotzdem, dass es spannend für euch war. Und wie gesagt, beim nächsten Mal beschäftigen wir uns ja dann nochmal mit dem Thema Verkehrswende und kommen dann ja ein bisschen praktischer ins Hier und Jetzt zur Verkehrswende und zu den aktuellen Themen und Herausforderungen dazu. Wir wollen uns herzlich bei der Chefredaktion bedanken. Das war dieses Mal Franzi. Allerdings hat die ganze Redaktion bei dieser Ausgabe mitgearbeitet, deshalb ist sie auch so umfangreich geworden. Auf j-gcl.org/krikoko findet ihr wie immer die Schriftausgabe dieser Krikoko sowie auch alle älteren Ausgaben. Dort könnt ihr euch auch für unseren Newsletter anmelden. In dieser Schriftausgabe findet ihr neben weiterführenden Links auch ansprechende Grafiken und Medientipps, Bilder, tiefergehende Infos und einen spirituellen Impuls zum Thema. Wie immer freuen wir uns über Input und Feedback, gerne an unsere Mailadresse krikoko@j-gcl.org oder auch einfach per Direktnachricht auf Instagram. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss!
Tschaußen! Setzte der englische Grubeningenieur Richard Trevithick. Das sollte ich flüssiger aussprechen können.
In der Schriftausgabe, die ihr wie immer auf j-gcl.org/krikoko findet, gibt es.
Habe ich das geschrieben?
Nee, das sind ja noch Stichpunkte.
Also, da gibt es noch mehr. Hör mal.